Jesus, wir erheben dich, wir preisen dich, den König. Wir danken dir, Herr, für diesen Gottesdienst, für diese gemeinsame Zeit, wo wir dir begegnen dürfen, Herr. Und wir danken dir für dein Wort und dass wir auch jetzt eine Begegnung mit dir haben dürfen und dass du sprichst. Amen.
Amen.
Vielen Dank an das Lobpreisteam für diese gesegnete Zeit. Ist gut. Vielen Dank euch. Stell dir mal einen Geschäftsmann in einem wichtigen Meeting vor mit einem stinkenden Jogginganzug. Das passt irgendwie nicht zusammen, oder? Er hat sich irgendwie völlig falsch gekleidet. Er wusste irgendwie nicht, was angemessen ist oder wer er selbst ist. Heute wollen wir uns damit beschäftigen, was wir anziehen sollen. Paulus gibt uns im Kolosserbrief eine Antwort auf die Frage, welche Kleidung wir ablegen sollen und welche Kleidung wir anziehen können. Er gibt uns auch eine Antwort auf die Frage, wie wir die richtige Kleidung wählen können und wie wir sie dann anziehen. Also es geht heute um richtige Kleidervorschriften, um das Kopftuch für die Frau und um die korrekte Haarlänge für den Mann. Keine Angst, darum geht es heute nicht. Ich habe schon Finger gesehen. Es geht heute um andere Kleidung. Und um welche Kleidung es geht, möchte ich noch nicht vorwegnehmen, sondern wir schauen gleich im Text, was für eine Kleidung Paulus dort meint. Zu der Zeit, wo er den Brief geschrieben hat, gab es starke Verfolgung. Und so wurde Paulus einer der wichtigsten Männer zum Beginn der Kirchengeschichte, wurde er ins Gefängnis gesteckt, weil er für seinen Glauben verfolgt wurde. Im Gefängnis wurde er dann besucht von dem Gemeindegründer Epaphras. Der hat die Gemeinde in Kolosse gegründet und hat ihn besucht und ihm erzählt von der Gemeinde und sie haben Gemeinschaft miteinander gehabt. Und dann hat Paulus diesen Brief verfasst, in den wir heute reinschauen, an die Gemeinde in Kolosse. In diesem Brief richtet er seine Aufmerksamkeit vor allem auf Jesus Christus und wer er ist. Und das wollen wir heute auch gemeinsam tun. Und so schauen wir uns den Abschnitt an und beginnen mit dem ersten Punkt, eine neue Ausrichtung. Kolosser 3 ab Vers 1. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, so sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus euer Leben in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Paulus stellt in diesem Abschnitt einen Kontrast auf. Er spricht von dem Himmlischen oder von dem Oben und von dem Irdischen oder dem Unten, steht in anderen Übersetzungen. Er spricht also von zwei Ausrichtungen, von zwei Wegen, die wir wählen können. Später spricht er dann, im späteren Verlauf des Textes spricht er dann von neu und alt. Man könnte es mit einer Kamera vergleichen. Worauf stellst du scharf? Worauf richtest du das Objektiv aus? Was meint Paulus jetzt aber mit dem Himmlischen oder mit dem Oben? Wir sollen uns nach dem Himmel ausrichten. Sollen wir jetzt irgendwie als Christen und den ganzen Tag mit Sonnenbrille rumlaufen und irgendwie in den Himmel gucken? Oder was hat Paulus gemeint? Er selbst gibt die Antwort. Er spricht nicht über bestimmte Dinge, über eine gute Lehre oder gute Eigenschaften, Tugenden, sondern er spricht über eine Person. Und was ist immer die richtige Antwort? Jesus Christus. Er spricht über Jesus Christus. So wie Paulus den ganzen Brief seinen Blick auf Christus richtet und über ihn spricht, so lädt er uns ein, es ihm gleich zu tun. Interessant ist, wie Paulus hier Jesus beschreibt. Er beschreibt ihn nicht als am Kreuz hängend oder als Lamm, das die Sünde der Welt auf sich nimmt, sondern er beschreibt Jesus als zur Rechten Gottes sitzend. Und die Rechte hatte in der Zeit die Bedeutung von Autorität und Macht. Deshalb sagen wir auch, du bist meine rechte Hand und nicht meine linke Hand. Und Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Das bedeutet, er hat alle Autorität und Macht. Er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und wir haben gerade gebetet für all die Anliegen, für das, was uns manchmal auch Sorgen bereitet, was uns manchmal vielleicht runterzieht, die Kämpfe, Herausforderungen, die wir haben in unserem Leben. Aber wir dürfen wissen, wir haben einen Herrn auf unserer Seite, der Autorität hat über alles und jeden und auch über jede Herausforderung in deinem Leben. Wenn du dich ohnmächtig fühlst, darfst du wissen, Jesus ist mächtig. Jesus ist mächtig. Und so dürfen wir unseren Blick auf ihn richten, dem, der alle Macht hat. Aber warum eigentlich? Warum sollen wir auf Jesus Christus unseren Blick richten? Paulus begründet es damit, dass wir der Welt gegenüber tot sind, aber für Gott jetzt leben. Und damit spielt er auf die Taufe an. Immer wieder in dem Text, man merkt, er hat Taufe im Hintergrund. Und deshalb ist es wichtig, dass wir erst das Fundament verstehen, was er im Hintergrund hat, um dann den weiteren Text auch zu verstehen. Er sagt, das alte Leben ist vorbei, etwas völlig Neues hat begonnen, und an einer anderen Stelle im Römerbrief erklärt Paulus, was er damit meint. In Römer 6 ab Vers 3 sagt er, oder wisst ihr nicht, was es heißt, auf Jesus Christus getauft zu sein? Wisst ihr nicht, dass wir alle durch diese Taufe mit einbezogen worden sind in seinen Tod? Durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und sind daher auch mit ihm begraben worden. Weil nun aber Christus durch die unvergleichlich herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, ist auch unser Leben neu geworden. Und das bedeutet, wir sollen jetzt ein neues Leben führen. Yes. Bei der Bekehrung, wenn du dich für ein Leben mit Jesus Christus und für Jesus Christus entscheidest, passiert ein Bruch in deinem Leben. Das Leben mit dir im Zentrum ist vorbei und ein neues Leben beginnt mit Jesus Christus im Zentrum. Du beginnst ein neues Leben, das er dir geschenkt hat. Und jetzt könntest du dich vielleicht fragen, okay, wozu ist das gut? Ist es nicht gut, wenn ich mein eigener Herr bin, wenn ich sage, wo es lang geht? Wir als Menschen sind im wahrsten Sinne unverbesserlich. Wir können von selbst nicht das überwinden, was uns runterzieht. Wir können nicht von uns selbst retten, sondern wir brauchen jemanden, der besser ist als wir und der es besser weiß als wir. Jemand, der unser Schöpfer ist, der uns ganz genau kennt. Er ist dein Schöpfer, er kennt dich genau und weiß auch, was gut ist für dich. Und er hat das beste Leben für dich vorbereitet und das möchte er dir schenken. Das Leben, wozu er dich bestimmt hat. Und genau das wird in der Taufe ausgedrückt. In der Taufe wird also gezeigt, was wir gerade gelesen haben. Wenn du ins Taufbecken eingetaucht wirst, wird dein altes Leben wie ins Grab gelegt. Es ist vorbei und du beginnst ein neues Leben. Wenn du wieder auftauchst, nimmst du den ersten Atemzug deines neuen Lebens mit Jesus Christus. Etwas Neues, völlig Neues hat begonnen. Und das vergleicht Paulus mit dem Tod und der Auferstehung Jesu Christi. Das bedeutet, die Taufe und der Tod und die Auferstehung Jesu, das hängt irgendwie zusammen. So wie Christus gestorben ist, so ist unser altes Leben vorbei. Und so wie er auferstanden ist zu einem neuen Leben, so leben wir jetzt ein neues Leben für ihn. Deshalb feiern wir gerne auch an Ostern die Taufe wie vor einem Monat, weil sie mit Jesu Tod und Auferstehung ganz eng verbunden ist. Kommen wir zurück zu unserem Text. Dort steht, richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Damit ist gemeint, dass wir intensiv über den Himmel nachdenken sollen. Und wir haben schon geklärt, es geht nicht um irgendwelche Wolken oder die Sonne, sondern es geht um eine Person, um Jesus Christus. Wir sollen also unsere Gedanken ganz aufrichten auf Jesus Christus. Das klingt gut, oder? Aber wie kann das gelingen? Wie können wir im Alltag unsere Gedanken ganz auf Jesus Christus ausrichten? Wir können uns erinnern daran, wie er sich uns vorgestellt hat. Und er stellt sich uns vor in der Bibel, in seinem Wort. Dort lesen wir von ihm, wie er gehandelt hat. Wenn dir zum Beispiel jemand Unrecht tut, und das Beispiel gebraucht Paulus auch in diesem Abschnitt dann später, wenn jemand Unrecht an dir tut und du sauer auf die Person bist, dann kannst du auf Jesus blicken und dich fragen, Jesus, wie würdest du reagieren? Wie würdest du handeln? Wie hat Jesus gehandelt, als ihm Unrecht getan wurde? Als einer seiner besten Freunde ihn verraten hat? Hat er ihm einen Vorwurf gemacht? Wurde er bitter? Hat er sich darum gekreist? Nein, er hat ihm vergeben. Er hat ihm vergeben und zu einem der wichtigsten Männer in der Geschichte seiner Gemeinde gemacht. Oder du denkst daran, wie Jesus Menschen mit 2 Broten und 5 Fischen versorgt hat und dass ihm nichts unmöglich ist. Und wenn du in finanzieller Not bist oder wenn du Sorgen hast und du weißt nicht, wie es weitergehen kann, dann liest du in der Bibel, wie er versorgt und du siehst, Jesus versorgt mich. Also wenn wir uns an Jesus erinnern, wie er sich uns vorgestellt hat in der Bibel, dann können wir unseren Blick wegrichten von Verurteilungen, von Sorgen, von der Sünde und hinschauen auf ihn. Auf ihn, auf Jesus Christus. Das kann also geschehen, wenn du betest, wenn du die Bibel liest im Alltag. Und dazu kann dir auch helfen, wenn du Gemeinschaft hast mit anderen Christen, wenn ihr in einer Live-Group zusammen seid, gemeinsam betet, die Bibel lest und euren Blick auf Christus richtet. David sagt in Psalm 119, Vers 148, dass er selbst nachts über das Wort Gottes nachsinnt und betet. Jemand hat mir mal erzählt, dass er an seiner Smartwatch so einen Wecker eingestellt hat, der jede Stunde einmal kurz vibriert. Den ganzen Tag über, auch in Meetings, zu jeder Situation. Und das ist sein Reminder, seine Erinnerung, an Jesus zu denken. Seinen Blick auf ihn zu richten. In der Situation, wo er gerade ist, auf der Arbeit, mit seiner Frau unterwegs, was er auch immer gerade tut, er richtet seinen Blick auf Christus und überlegt, Jesus, wie würdest du jetzt handeln? Ich habe mir bei mir auf dem Schreibtisch einen Klebezettel gemacht, da steht Jesus drauf, und das soll mich erinnern, auf ihn zu blicken. In jeder Situation auf Jesus zu blicken, ihn anzuschauen. Und dabei geht es nicht darum, dass wir jetzt gesetzlich werden. Okay, wir müssen jetzt irgendwie den ganzen Tag nur über Jesus nachdenken, alles andere geht nicht mehr. Nein, es geht darum, unsere Art und Weise zu verwandeln, wie wir denken. Dass wir uns nicht kreisen um Probleme, um Sorgen, um wo wir verletzt worden sind, sondern dass wir auf ihn schauen, der uns befreit. Und damit sind wir beim zweiten Punkt, das alte Leben ausziehen. In den Versen 5 bis 15 stellt Paulus das alte Leben dem Neuen gegenüber. Und wir könnten jetzt an dem Punkt aufhören und sagen, okay, wir leben in einem neuen Leben mit Jesus Christus, richten unseren Blick auf ihn, Amen, bis zum nächsten Mal. Aber Paulus erklärt noch genauer, wie sieht das alte Leben aus und wie sieht das neue Leben aus. Wollen wir uns das gemeinsam anschauen? Er definiert genau, was es ist, ab Vers 5. Tötet daher, was in den verschiedenen Bereichen eures Lebens noch zu dieser Welt gehört. Sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, ungezügelte Leidenschaft, böses Verlangen und die Habgier. Habgier ist nichts anderes als Götzendienst. Wegen dieser Dinge bricht Gottes Zorn über die herein, die nicht bereit sind, ihm zu gehorchen. Auch ihr habt euch früher so verhalten. Euer ganzes Leben wurde von diesen Dingen bestimmt. Doch jetzt, legt das alles ab. Auch Zorn, Aufbrausen, Bosheit und Verleumdung. Kein gemeines Wort darf über eure Lippen kommen. Belügt einander nicht mehr. Paulus zeigt hier auf, wie dieser alte, dreckige, stinkende Jogginganzug aussieht. Wörtlich könnte man hier übersetzen, Unzucht, Unmoral, Begierden. Okay, ganz schön alte Wörter. Was soll das bedeuten? Was will Paulus uns sagen? Unzucht ist jegliche sexuelle Handlung außerhalb der Ehe. Unmoralisches Verhalten widerspricht der Moral und der Ethik Gottes. Zorn, Aufbrausen, Bosheit, Verleumdung, Lästerei und Lüge. All diese Dinge hasst Gott. Wow, das ist eine ganz schön krasse Aussage. Er hasst diese Dinge. Warum hasst Gott diese Dinge so sehr? Wir haben eben gesagt, er ist dein Schöpfer, er weiß, was gut für dich ist. Und Gott hasst es zu sehen, wenn du etwas tust, was dich selbst zerstört, Beziehungen in deinem Umfeld zerstört und auch dann deine Beziehung zu Gott zerstört. Er hasst es, weil er dich so sehr liebt. Und deshalb will er das Beste für dein Leben. Deshalb will er, dass du die gute Kleidung, die wir uns gleich angucken werden, dass du diese Kleidung wählst und sie anziehst. Er ist also sozusagen der beste Life-Coach für dein Leben, den es gibt. Bei den meisten Dingen verstehen wir ganz gut, warum wir sie nicht machen sollen. Also niemanden umzubringen, wenn Gott sagt, du sollst nicht töten, nichts zu klauen oder deine Frau nicht zu betrügen, deinen Mann nicht zu betrügen. Das verstehen wir. Und vielleicht gibt es auch Themen in der Bibel, wo du sagst, das verstehe ich noch nicht. Ich verstehe noch nicht, Gott, wieso hast du so eine Ansicht dazu? Und ich glaube, dann dürfen wir ihm vertrauen. Ich weiß, wir dürfen ihm vertrauen, denn er ist der Schöpfer. Er ist der Schöpfer. Wir brauchen jemanden, der es besser weiß als wir. Und so dürfen wir ihm vertrauen, auch da, wo wir es vielleicht noch nicht verstehen, weil er es so viel besser weiß. Wenn du ein neues Leben mit Jesus Christus begonnen hast und wieder in diesen alten Dingen lebst, ist es, als ob du wieder ins Taufbecken gehst und sagst, okay, ich möchte wieder zurück in mein altes Leben, ich möchte nochmal sterben. Ich weiß nicht, das macht dann, glaube ich, keinen Sinn mehr, das Beispiel mit der Taufe, mit dem Sterben, aber es ist wie, als wenn du wieder zurückgehst. Es ist, als ob jemand nach jahrelangem Gefängnisaufenthalt zum Wärter geht und sagt, ich möchte bitte wieder gefangen sein. Ich möchte bitte wieder in den Knast. Ich möchte auf keinen Fall frei sein. Ich möchte nicht die guten Dinge. Das würde doch niemand tun, oder? Oder? Genau so erging es den Israeliten. Die Geschichte kannst du in 2. Mose 16 nachlesen. Gott befreit die Israeliten aus der Sklaverei in Ägypten, wo sie ausgepeitscht werden, wo sie harte Arbeit verrichten müssen. Sie haben geschrien um Hilfe und Gott befreit sie. Und dann bekommen sie ein kleines Hungerli, wie dem ein Onkel sagen würde, und wünschen sich wieder zurück in die Sklaverei, um leckeres Fleisch essen zu können. Und das ist ein Beispiel für uns, wie wir nicht sein sollen. Dass wir uns wieder zurückwünschen ins alte Leben und wieder diese alten, dreckigen Klamotten anziehen. Gott fordert uns dazu auf, diese Dinge, die Paulus hier aufzählt, zu töten. Wow, einen krasseren Begriff hätte Paulus nicht wählen können als töten. Es wirkt fast so, als habe der Heilige Geist es dem Paulus eingegeben, diesen Text so zu schreiben, damit wir verstehen, wie ernst es Gott damit ist, dass wir diese alte Kleidung zurücklassen, weil sie uns zerstört. Wir sollen sie abtöten, man könnte sagen, ihr die Luft zum Atmen nehmen. Wir sollen also alte Gewohnheiten und Verhaltensweisen, die Gott widersprechen, abtöten. Er sagt, wir sollen uns völlig davon abtrennen. Wow. Ich möchte euch gerne an dieser Stelle von meiner ersten Erfahrung mit der Elim Hannover erzählen. Das erste Mal, wo ich hier war in der Elim. Ich glaube, es war wirklich das allererste Mal. Und das war schon vor einigen Jahren, da war ich noch Teenager und es war in einer Jugendveranstaltung. Und Martin Schwabauer hat gepredigt, war richtig gut und da haben wir uns kennengelernt das erste Mal. Und dann hat er einen Satz gesagt, der hat sich bei mir richtig eingeprägt. Der ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Er hat gesagt, trenne dich von allem, was dich von Gott trennt. Trenne dich von allem, was dich von Gott trennt. Und genau dazu ermutigen sie uns die heutige Bibelstelle. Und als ich das gehört habe, habe ich so mein Leben gecheckt. Wir hatten danach noch ein gutes Gespräch, haben gemeinsam gebetet, weil ich gemerkt habe, okay, da sind noch Dinge, die muss ich zurücklassen. Die muss ich trennen, die muss ich ablegen, wie die alte Kleidung. Und genau dazu ermutigt uns die Bibelstelle. Vielleicht kennst du die Geschichte. Ein Großvater erzählte einmal seinem Enkel eine Geschichte von zwei Hunden. Der eine war böse und hässlich. Und der andere war ein weißer, schöner Hund. Und der Junge fragte seinen Opa, und Opa, wer gewinnt? Und der Großvater antwortete ihm, der, den du mehr fütterst. Die Frage ist, was füttern wir mehr? Worauf richten wir uns aus? Das alte Leben, das wir schon abgelegt haben und das nicht mehr zu uns gehört, oder das neue Leben, zu dem Christus uns geschaffen hat? Was fütterst du? Wenn du zum Beispiel sauer auf jemanden bist, wir hatten eben schon das Beispiel, was tust du? Drehst du dich weiter darum, wo du verletzt worden bist, wo jemand etwas getan hat, vielleicht war es wirklich nicht in Ordnung? Oder hebst du deinen Blick auf Jesus Christus und schaust auf ihn und fragst dich, Jesus, was würdest du tun? Wie würdest du mit dieser Situation, mit dieser Person umgehen? Und damit sind wir beim letzten Punkt, das neue Leben anziehen. Ab Vers 9. Ihr habt doch das alte Gewand ausgezogen, den alten Menschen mit seinen Verhaltensweisen, und habt das neue Gewand angezogen, den neuen von Gott erschaffenen Menschen, der fortwährend erneuert wird, damit ihr Gott immer besser kennenlernt und seinem Bild ähnlich werdet. Okay, an dieser Stelle wirkt der Text fast widersprüchlich. Es kommt so rüber, als hätte sich Paulus mit seinem Beispiel der Kleidung, das er liebt, ja, dieses Beispiel benutzt er auch an anderer Stelle, als hätte er sich ein bisschen verzettelt. Er sagt, wir haben den alten Menschen schon ausgezogen und den neuen angezogen. Und dann sagt er aber, wir sollen das alte ausziehen und das neue anziehen. Ja, was ist denn jetzt? Haben wir es aus oder noch nicht? Oder irgendwie ist es hier eine Spannung zu finden. Und vielleicht wollte Paulus genau das. Vielleicht wollte der Heilige Geist genau das. Denn es ist widersprüchlich, das neue Leben mit Christus begonnen zu haben, aber immer wieder die alten, dreckigen Klamotten anzuziehen. Es ist, als ob jemand einen Anzug anhat und darüber einen hässlichen Müllsack zieht. Das ist widersprüchlich, oder? Das ergibt irgendwie keinen Sinn. So ist es, wenn wir wieder die alten Dinge, die eigentlich nicht mehr zu uns gehören, die wir hinter uns gelassen haben, in der Taufe haben wir das ausgedrückt, wenn wir die wieder anziehen. Jesus ist es, der uns den Müllsack, die Sünde abnimmt und uns verwandelt in sein Bild. Er zieht uns die alten Verhaltensweisen, das, was er ihm widerspricht, wovon wir gelesen haben, eben die alte Kleidung, er zieht sie uns aus, sodass wir schön dastehen können in schöner Kleidung. Er ist es, nicht wir sind es, die uns verändern, sondern er ist es, der uns immer mehr in sein Bild verwandelt. Und was dann? Er schenkt uns neue Kleider. Er zieht uns neue Kleidung an. Er zieht uns neue Kleidung an und verwandelt uns immer mehr in sein Bild. Wir lesen in Hebräer 12, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, also den Müllsack. Aber wie soll das gehen? In Vers 2 steht, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Also wie kann Thomas diesen Müllsack loswerden? Wie kann er ihn ablegen? Indem er auf Jesus blickt. Indem er Jesus anschaut und sich fragt, Jesus, wie würdest du handeln? Wie würdest du leben? Und dann kann er diesen Müllsack hinter sich lassen. Thomas, du siehst gut aus. Vielen Dank für deine Unterstützung. Lass den Müllsack liegen. Danke dir. Yes. Ja, kannst du liegen lassen. Ich habe einmal gebetet und Buße getan über Sünde und meine Gedanken haben sich die ganze Zeit darum gekreist. Ich habe das alles aufgezählt und gesagt, hier Jesus, das ist nicht in Ordnung in meinem Leben und das ist nicht in Ordnung und habe die ganze Zeit so auf die Sünde geblickt. Und dann hatte ich so einen Satz, wenn Jesus sagt, lass das mal liegen, heb mal deinen Blick zu mir und schau mich an. Schau mich an. Und was siehst du, wenn du deinen Blick erhebst? Du siehst nicht jemanden, der dich verurteilt, sondern du siehst jemanden, der dir vergibt, der dich reinigt und dir neue Kleidung schenkt. Du siehst jemanden, der dir hilft, das Alte zurückzulassen und der sagt, okay, ja, es war nicht gut, aber jetzt komm, ich richte dich wieder auf, es geht weiter. Lass uns gemeinsam gehen. Auch in dem Text in dem Hebräerbrief wird betont, dass Jesus zur Rechten Gottes sitzt. Das heißt, wir dürfen uns daran erinnern, er hat alle Macht und Autorität. Wenn du dich machtlos fühlst und sagst, Jesus, wie soll sich das verändern in meinem Leben? Dann darfst du wissen, er hat alle Macht und er ist für dich. Er richtet dich auf und er hat alle Macht, dich zu verwandeln immer mehr in sein Bild. Schau nicht auf deine Unmöglichkeit, sondern schau auf Gottes Möglichkeiten. Wir lesen in dem Vers, dass Jesus uns immer mehr verwandelt nach dem Bild dessen, der uns geschaffen hat. Und hier geht Paulus bewusst auf die Schöpfung Adams, des ersten Menschen, ein. Gott schuf Himmel und Erde und jedes Geschöpf durch sein Wort, außer den Menschen. Wir lesen in 1. Mose 2, Vers 7, dass Gott aus Dreck, aus Erde den Menschen formte. Er bildete ihn nach seinem Ebenbild. Ich stelle es mir so vor, dass Gott sich die Hände schmutzig gemacht hat, bildlich gesprochen. Er bildete den Menschen mit seinen eigenen Händen und blies ihm seinen Atem ein, hustete ihm seinen Odem ein. Und das Erste, was Adam in seiner Existenz als Mensch erlebt, ist der Geruch, der Atem Gottes. Sind seine Hände, seine Wärme und Nähe. Das ist das Erste, was Adam erlebt. Und das ist, wozu wir geschaffen sind. Das ist, wozu wir geschaffen sind. Und das ist die Umkleide Gottes für dein Leben. Seine Nähe und seine Wärme. Dadurch wirst du verwandelt in seiner Gegenwart, in seiner Nähe. Und er möchte dir ganz nah sein und dir neue Kleidung schenken. An diesem Punkt ist wichtig zu sagen, es ist eine lebenslange Umkleide. Ja, es ist nicht wie bei Thomas, der sich diesen Anzug anzieht und jetzt sieht er top aus. Da werden wir nicht hinkommen in unserem Leben. Sondern es ist eine lebenslange Umkleide. Bis zum Ende unseres Lebens werden wir das brauchen, dass wir Altes zurücklassen und Neues anziehen. Es gibt nicht den Punkt, wo du fertig bist und jetzt sagen kannst, okay, jetzt bin ich Jesus-like. Fertig. Sondern es ist eine lebenslange Verwandlung. Ab Vers 11 lesen wir weiter. Was diesen neuen Menschen betrifft, spielt es keine Rolle mehr, ob jemand Grieche oder Jude ist, beschnitten oder unbeschnitten, ungebildet oder sogar unzivilisiert, Sklave oder freier Bürger. Das Einzige, was zählt, ist Christus. Er ist alles in allen. Geschwister, ihr seid von Gott erwählt. Ihr gehört zu seinem heiligen Volk. Ihr seid von Gott geliebt. Darum kleidet euch nun in tiefes Mitgefühl, in Freundlichkeit, Bescheidenheit, Rücksichtnahme und Geduld. Hier finden wir einen wichtigen Dreiklang Gottes, den wir auch in anderen Bibelstellen finden. Du bist erwählt, geheiligt und geliebt. Das neue Leben, in dem wir mit Jesus leben, wird hier genauer beschrieben. Das ist der neue Mensch, den Paulus jetzt hier genauer beschreibt. Er ist erwählt, wozu? Für ein Leben zur Ehre Gottes und in Übereinstimmung mit seinen Geboten, so dass du ein Leben in Fülle, das bedeutet ein Leben in Zufriedenheit, leben kannst und ein Leben, das Gott verherrlicht. Du bist geheiligt, das bedeutet von Sünde getrennt. Gott sieht dich völlig rein. Er sieht dich schon in diesem Bild, wie Thomas, ja, fertig, weil Jesus in dir lebt. Und weil du erwählt, geheiligt und geliebt bist, kannst und sollst du auch diese Eigenschaften der Liebe anziehen. Es ist einfach die logische Folgerung dessen. Wir dürfen uns damit bekleiden, wie mit einem schönen Anzug oder einem schönen Kleid. Nachdem Paulus also das alte Leben definiert hat, können wir jetzt sehen, was er mit dem himmlischen meint, mit dem neuen Leben, auf das wir ausgerichtet sein sollen. Also nicht aufbrausen, sondern Freundlichkeit und Geduld sollen wir anziehen. Nicht Zorn, sondern Liebe dürfen wir anziehen. Nicht Lügen, sondern Rücksichtnahme und so weiter. All diese Eigenschaften sind in einer Person in Vollkommenheit zu finden. Was ist die richtige Antwort? Jesus Christus. In ihm sind all diese Eigenschaften in Vollkommenheit zu finden. Das heißt, er ist unser Vorbild. Er ist unser Idol. An ihm können wir uns orientieren. Wir kennen das auch, wenn wir viel Zeit mit einer Person verbringen, dann gleicht man sich irgendwie immer mehr an. Man benutzt vielleicht gleiche Begriffe wie die Person oder betont sogar gleich oder übernimmt vielleicht sogar Meinungen von der Person. Julia Schmidt hat mich in den letzten 2 Monaten eingearbeitet in der Verwaltung und sie hat ein Wort, das sie oft benutzt, wenn irgendwas irgendwie kompliziert ist oder schwierig ist, wenn wir irgendwie nicht weiter wissen, was machen wir jetzt? Barkasse stimmt nicht, was machen wir jetzt? Dann benutzt sie öfters das Wort Hickhack. Und neulich habe ich mit jemandem gesprochen und dann habe ich irgendwie das Wort Hickhack benutzt. Und ich dachte so, das bin ja gar nicht ich, das ist gar nicht mein Wortschatz. Also Wort habe ich noch nie benutzt in meinem Leben. Habe ich gedacht, oh wow, das hätte Julia jetzt gesagt. Wenn wir Zeit mit Jesus verbringen, dann gleichen wir uns ihm immer mehr an. Wenn wir über ihn lesen, wenn wir Zeit im Gebet verbringen, wenn wir ihn anschauen, es bedeutet uns an ihn erinnern, dann gleichen wir uns ihn immer mehr an. Wir werden anfangen, wie er zu denken, zu handeln und zu reden. Wir werden Wörter benutzen, die er benutzt und unsere Einstellungen korrigieren lassen und verändern lassen durch ihn. Wir gleichen uns seinem Wesen immer mehr an. Wenn du zum Beispiel betest und die Bibel liest und dort steht, dass Jesus sich ganz auf den, in seinem himmlischen Leben ganz auf den Vater ausgerichtet hat, dann kannst du das auch tun. Du liest darüber, er hat das getan, was der Vater getan hat. Dann sagst du, okay, ich möchte das auch tun. Ich möchte das tun, was du tust. Und ich möchte das reden, was du redest. Oder wenn du liest, dass er Menschen gerne ermutigt hat und ihnen geholfen hat, dann möchtest du auch Menschen helfen, sie ermutigen, weil Christus es tut. So verändert sich mein Blick, indem ich mich daran erinnere, wie Jesus gelebt hat. Wir lesen in Vers 13, geht nachsichtig miteinander um und vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Hier ist dieses Beispiel, was ich eben genannt hatte. Genauso wie der Herr euch vergeben hat, sollt auch ihr einander vergeben. Also auch hier hat Paulus wieder diese Christus zentriert hat. Er schaut auf Christus und sagt, okay, wie gehe ich mit dieser Situation um? Christus hat vergeben, also vergebe auch ich. Und dann in Vers 14, vor allem aber bekleidet euch mit. Okay, was kommt jetzt? Ja, vor allem aber bekleidet euch mit, das ist, jetzt kommt das wichtigste Kleidungsstück, das, wonach wir zuerst trachten sollen. Was kommt jetzt? Er nennt dieses Kleidungsstück das Band, das alles zusammenhält. Wollt ihr wissen, was es ist? Vor allem aber bekleidet euch mit der Liebe. Sie ist das Band, das euch zu einer vollkommenen Einheit zusammenschließt. Okay, warum das zuerst? Warum die Liebe? Gott hat ja viele Eigenschaften, an denen wir uns orientieren können. Er ist geduldig, er ist freundlich, er ist gütig. Aber Gott hat nicht nur Liebe, sondern er ist die Liebe in Person. Das bedeutet, wenn wir uns an ihm orientieren, dann zuallererst an der Liebe. Nicht an beliebiger Liebe, die die Gesellschaft definiert oder wie andere es sagen, sondern biblische Liebe, wie er ist. Göttliche Liebe. Sie ist wie ein Gürtel, wie das Band, das alles zusammenhält. Ohne den Gürtel würde es nicht halten. Die Liebe hält alles zusammen, weil Christus alles zusammenhält. Und was ist die Folge davon, wenn wir dieses Leben leben? Wir haben eben gehört, als wir gebetet haben, hat Thomas gesagt, wenn wir das alles Gott hinlegen, dann erfüllt uns der Friede Gottes. Und so, wenn wir die alte Kleidung ablegen und das neue anziehen, indem wir auf Jesus schauen, dann lesen wir in Vers 15, der Frieden, der von Christus kommt, regiere eure Herzen und alles, was ihr tut. Der Friede wird uns erfüllen. Das heißt, wenn wir so leben, werden wir ein Leben im Frieden, in Übereinstimmung mit Gott leben. Wir werden tun, was ihm gefällt und wir werden tun, was uns gut tut und was unsere Beziehungen heilt. Das bedeutet nicht, dass wir keinen Streit mehr haben werden oder dass wir keine Probleme mehr haben werden, aber wir werden zu einem inneren Frieden gelangen, weil Veränderung zum Positiven geschieht. Wir haben also heute gesehen, wie Paulus das alte und das neue Leben definiert. Das alte Leben, das schon bereits hinter uns liegt, das wir hinter uns gelassen haben, das dürfen wir auch immer mehr ausziehen. Und er ist es, der uns verwandelt immer mehr in sein Bild hinein. Entscheide dich heute, wohin du deine Aufmerksamkeit in der neuen Woche richten möchtest. Wohin du deinen Blick in jeder Situation deines Alltags richten möchtest. Auf das Irdische oder auf das Himmlische? Auf das Unten oder auf das Oben? Auf Jesus Christus. Auf ihn. Ich möchte euch bitten, jetzt die Augen zu schließen, dass jeder so einen Moment für sich hat. Vielleicht bist du heute hier und du merkst, ey, in einigen Bereichen klappt das schon richtig gut. Ja, da habe ich schon einen Sakko angezogen. Da merke ich schon, okay, da verändert sich was in meinem Leben. Da haben sich Dinge geändert. Aber vielleicht gibt es auch Bereiche, wo du merkst, okay, da habe ich noch alte Klamotten an. Da ziehe ich mir manchmal den Müllsack über den neuen Menschen, den Jesus gemacht hat. Vielleicht bist du hier und du denkst da an bestimmte Verhaltensweisen oder an irgendetwas, wo du sagst, okay, da ist noch Müll. Ich möchte euch heute sagen, es ist ein lebenslanger Kampf. Es ist eine lebenslange Umkleide. Es geht nicht um Perfektion, aber vielleicht ist heute der Tag, wo du umkehren kannst davon. Und Jesus dir das abnimmt. Vielleicht bist du auch heute hier und du wünschst dir, deinen Blick noch mehr auf Christus zu richten, dich an ihn zu erinnern in deinem Alltag. Oder du bist heute hier und du hast von der Taufe gehört und denkst dir, ja, eigentlich lebe ich schon in diesem neuen Leben. Eigentlich lebe ich schon in diesem neuen Leben, von dem wir gehört haben. Vielleicht ist die Taufe jetzt für mich der nächste Schritt, das auch in der Taufe zu zeigen, was schon in mir passiert ist. Wenn eins dieser Dinge auf dich zutrifft, dass du sagst, okay, ich habe da noch Dinge, die sind noch nicht okay, die möchte ich Jesus hingeben. Und wir erinnern uns daran, was wir sehen, wenn wir auf ihn schauen. Jemand, der uns vergibt und wieder aufrichtet. Oder du bist hier und du möchtest deinen Blick noch mehr auf Christus richten oder dich taufen lassen. Und während wir alle unsere Augen geschlossen haben oder auf den Boden schauen, kannst du jetzt deine Hand heben, wenn eines dieser drei Dinge auf dich zutrifft. Und dann möchte ich gern von hier vorne für dich beten. Dankeschön, Dankeschön. Danke. Danke, ja, danke. Danke, Jesus, dass wenn wir auf dich schauen, dass wir jemanden sehen, der uns aufrichtet, der uns vergibt, der uns eine neue Chance gibt, der uns reinigt und verändert,
Danke, Jesus, wenn wir dich anblicken, dann sehen wir Hoffnung und du bist es, der uns verwandelt. Herr Jesus, ich bete für jeden Einzelnen, der sich gemeldet hat und auch im Herzen gemeldet hat, Herr, dass Veränderung passiert, dass Ketten fallen, dass Befreiung passiert und Heilung passiert, heute an diesem Tag, Jesus. Vielleicht bist du auch heute hier und du lebst noch gar nicht in diesem neuen Leben. Du hast heute davon gehört und was das alles Positives beinhaltet und was das bedeutet. Und du sagst, ich wünsche mir so einen Neuanfang. Ich wünsche mir so ein neues Leben. Jesus lädt dich heute ein neues Leben mit ihm zu starten. Er möchte dir deine Sünde und Schuld vergeben und dir einen Neustart mit ihm schenken. Wenn du heute hier bist und du sagst, ich möchte ein neues Leben mit Jesus als meinen Herrn und Erlöser anfangen, dann heb bitte jetzt mal deutlich deine Hand, dass wir gemeinsam beten können für dich. Wenn du hier bist und sagst, Dankeschön, und sagst, ja, ich möchte mein Leben Jesus jetzt ganz neu geben. Dankeschön. Yes, danke. Okay, ich bete vor und dann beten wir als gesamte Gemeinde nach. Wir unterstützen die Leute, die diese wichtige Entscheidung getroffen haben für ihr Leben. Jesus Christus, ich danke dir, dass man bei dir Altes zurücklassen kann. Dass du ein neues Leben hast. Dass du mich erretten möchtest. Ich gebe dir mein Leben und alles, was ich bin. Vergib mir meine Schuld. Danke, Jesus. Amen. Lass uns diesen Leuten mal einen heftigen Applaus geben. Richtig gut. Vielen Dank.